ARD Sounds.
Alles Geschichte. Der History Podcast.
Ein lauer Abend in New York im Spätsommer 1982. Eine halbe Million Menschen hat sich im Central Park vor einer Freilichtbühne versammelt, auf der an diesem Abend Musikgeschichte geschrieben wird. Der erste gemeinsame Auftritt des Folk-Music-Duos Simon & Garfunkel seit ihrer Trennung über 10 Jahre zuvor. Many's the time I've been mistaken, and many times confused. Auf der Setliste steht an diesem legendären Abend auch Simons American Tune. Es ist eine Art Klagegesang zur Lage der Nation, den Paul Simon da anstimmt. Nach der Präsidentschaft von Richard Nixon in den 1970er Jahren hatte in den USA allgemeine Carter-Stimmung geherrscht. Die war noch nicht ganz überwunden. Bei der seltsam melancholischen und gleichzeitig hoffnungsvollen Melodie hatte Paul Simon einen Co-Autor. Das hat er in Interviews oft gesagt, und zwar Johann Sebastian Bach. Der hat die Melodie nämlich in seiner Matthäus-Passion verwendet. Aber auch Bach hat sich diese Musik nicht selbst ausgedacht, sondern ein damals beliebtes Lied verwendet. Die Melodie dazu ist noch älter. Sie stammt von Hans Leo Hassler.
Mein Glied ist mir verfehlt, das macht ein Jungfrau zart.
Keine Angst, ihr seid hier ganz richtig. Das ist Zeitenwende 1600. Musik macht Epoche. Folge 4: Hans Leo Hassler. Aufsteiger in einer neuen Zeit.
Er ist auf jeden Fall ein totaler gesellschaftlicher Aufsteiger, der einen steilen, sozialen, ständischen Aufstieg hinlegt.
Hassler wurde 1564 in Nürnberg geboren. Mein Name ist Stefanie Billmeier-Frank. Und falls ihr euch also schon die ganze Zeit fragt, was Simon & Garfunkel mit der späten Renaissancezeit zu tun haben, dann hätten wir das jetzt geklärt. Mein Gemüt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart. Das ist 16. Jahrhundert-Sprech für ich bin total durch den Wind wegen eines Mädchens. Liebeskummer also.
Mein Gemüt ist mir verwirret, das macht ein Jungfrau zart.
Und das war nicht der einzige Gassenhauer, den Hassler geschrieben hat. Ich behaupte jetzt mal frech, alle Chorsängerinnen und Sänger unter euch haben mit ziemlich hoher Wahrscheinlichkeit schon mal irgendwas von Hassler gesungen. Im Dreiermetrum mit Falalalala-Refrain. So ungefähr wie das hier.
Tanzen und springen, singen und klingen, falalala, falalala, falalala.
Dass es seine Lieder auf 400 Jahre Rezeptionsgeschichte bringen würden, das hätte Hans Leo Hassler bestimmt gefallen. Groß denken, über Grenzen hinaus, das war nämlich genau sein Ding. Und er hatte das Glück, in eine Zeit hineingeboren zu werden, in der diese Grenzen durchlässig waren. Vom Sohn eines einfachen Nürnberger Musikers hat er es in den Adelsstand geschafft. Auch finanziell war er erfolgreich, nicht nur mit seiner Musik, sondern auch als Unternehmer. Er war Bergwerksbesitzer und Erfinder von Musikautomaten. Er hat sogar den Kaiser zu seiner Hochzeit eingeladen. Aber erstmal alles auf Anfang. Hassler wurde Mitte des 16. Jahrhunderts in der freien Reichsstadt Nürnberg geboren. Die Stadt war damals ein richtiges Medienzentrum. Es gab viele Verlage und Druckereien. Da wurden Bücher und Flugschriften gedruckt, aber zum Beispiel auch Noten und Landkarten. Albrecht Dürer hat dort gelebt und nicht nur seine betenden Hände und den berühmten Hasen gemalt, sondern zum Beispiel auch Stadtansichten für Atlanten und Erdkarten. Die Welt wurde damals neu vermessen. Und unter anderem in Nürnberg wurde das dokumentiert. Nürnberg ist damals auch eine Musikstadt. Es gibt viele Musikverleger und Instrumentenbauer. An den Kirchen in der Stadt gibt es Kantoreien, wo Buben nicht nur das Singen lernen, sondern auch lesen und schreiben, und zwar auf Latein. Für die Musik im Gottesdienst werden jede Menge Organisten gebraucht. Einer davon ist Hasslers Vater. Von ihm bekommt er den ersten Musikunterricht. Und dann gibt es noch die Stadtpfeifer. Sie sind das wichtigste städtische Musikensemble. Und Pfeifer meint ihr wirklich, die haben Blasinstrumente gespielt. Flöten, Posaunen, Trompeten. Hassler wird da später mal, klar, Chef. Das scheint ein ganz lustiger Haufen gewesen zu sein. Da gab es regelmäßig Konflikte mit dem Senat der Stadt wegen zu hohen Gehaltsvorstellungen oder ungebührlichen Benehmens. Einmal ist das hier in den Akten zu lesen.
Im Hinblick auf ihr starkes Betrinken sollten sie, wenn sie an einen bestimmten Ort gerufen werden, darauf hingewiesen und ermahnt werden, sich etwas bescheidener zu verhalten.
Als Hassler später die Stadtpfeifer leitet, bekommt er selbst auch mal Ärger. Er wird verwarnt, weil er für eine Hochzeit ein viel zu prunkvolles Stück geschrieben hat, völlig überzogen für den gesellschaftlichen Stand des Brautpaares. Und auch der Dresscode bei diesen Anlässen scheint der Obrigkeit ein bisschen zu weit zu gehen.
Es ist in diesem Zusammenhang zur Sprache gekommen, dass der Übermut derart Überhand nimmt, dass sich fast niemand mehr standesgemäß zu verhalten bereit ist. Krämer, Metzger und Lebküchnertöchter und Frauen tragen goldene Ketten, und zwar in höherem Wert, als für Kaufleute überhaupt zugelassen ist. Ebenso sind bei den Frauen der Kaufleute doppelte Ketten und Armspangen, was eigentlich nur den Geschlechterfamilien erlaubt ist, und außerdem goldene, geschlagene Schienen als Kopfschmuck sowie Samtpantoffeln so sehr allgemeingut geworden, dass der Stadtpfänder angewiesen worden ist, gegen derlei verbotene Hoffart einzuschreiten.
Hassler wird das alles zu klein in Nürnberg. Er will raus, was sehen von der Welt und was dazulernen. Er beschließt, den berühmten Giovanni Gabrieli beim Komponieren über die Schulter zu schauen. Der war einer der berühmtesten Musiker überhaupt. Klar, drunter macht's Hassler nicht. Und er war Kirchenmusiker an San Marco in Venedig. Für Musiker wie Hassler der Place to be.
Spätestens ab der Mitte des 16. Jahrhunderts ist Italien der Referenzpunkt, auch musikalisch für Deutsche.
Das ist Dr. Moritz Kelber, wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der Gesellschaft für bayerische Musikgeschichte.
Und die Gesellschaft ist dafür zuständig, die Hassler Gesamtausgabe herauszugeben. Das tut sie seit 1894.
Also, yeah.
Yeah.
Moritz sorgt also dafür, dass die Musik von Hassler in modernen Notenausgaben zugänglich wird und leichter aufgeführt werden kann. Er sagt, Italien bzw. Venedig war ein wichtiger Wendepunkt in Hasslers Biografie. Aber erstmal musste er dahin kommen.
Das ist ein schwieriges Thema, weil wir zunächst einmal immer bedenken müssen, dass Reisen unfassbar zeitaufwendig, teuer und gefährlich war. Also es ist nicht so einfach so, dass man sich aufs Pferd gesetzt hat und nach Venedig geritten ist.
Da waren ja auch noch die Alpen dazwischen, das sind sie immer noch.
Der Alpencross, das wissen viele sicher, ist zu Fuß oder mit dem Fahrrad sehr beschwerlich. Es ist auch auf dem Pferd wahrscheinlich nicht weniger beschwerlich. Und man muss sich jetzt noch so vorstellen, dass am Aachenpass oder am Brenner dann doch noch die ein oder andere Räuberbande unterwegs ist.
Heute ist es der Stau am Brenner, damals waren es die Räuber. Auch Witterung, Eis und Schnee machten den Reisenden zu schaffen. Das lässt sich in historischen Reiseberichten nachlesen, wie in diesem hier aus dem Jahr 1414. Der italienische Humanist Leonardo Bruni war damals zum Konzil in Konstanz aufgebrochen und musste dafür, klar, einmal quer über die Alpen.
Abgesehen davon, dass der Weg für den Aufstieg immer steil hinaufgeht, war alles schon mit Schnee bedeckt, und zwar an mehreren Stellen über 20 Fuß hoch. Der Saumpfad führte mitten durch den Schnee. Er war gekennzeichnet durch die Fußabdrücke der Reisenden und nicht mehr als einen Fuß breit. Die Pferde wurden mitleiderregend und mühsam an Zügeln geführt. Wenn sie mit dem einen oder anderen Lauf vom Pfad abkamen, tauchten sie in den Tiefschnee ein und konnten nur mit großer Mühe und unter Gefahr herausgezogen und auf den Weg zurückgebracht werden.
Individualmobilität ist schwierig, und dennoch waren Musiker unfassbar mobil. Also wenn man sich das überlegt, was die für Reisezeiten hatten, was die für Zeit auf dem Pferd verbracht haben.
Rund 3 Wochen war Hassler damals vermutlich unterwegs, von Nürnberg nach Venedig. Ich stelle mir das bei aller Beschwerlichkeit toll vor, dass er da damals einfach über die Alpen reist, über diese gewaltige Barriere. Das muss sich doch angefühlt haben, wie wenn man auf den Mond fliegt. Und wie sich dabei allmählich die Landschaft verändert, die Architektur. Auf einmal haben die Kirchtürme eine andere Form und die Häuser sehen anders aus und auch die Sprache ändert sich. Ich finde, das ist auch heute noch wahnsinnig faszinierend. Venedig war das New York der frühen Neuzeit. Handelszentrum, Finanzplatz und Kulturhotspot. Hier hat sich die ganze Welt getroffen. Und Hassler macht Bekanntschaften, die sein ganzes Leben verändern sollten.
Der Nürnberger Hassler knüpft in Venedig Kontakte mit den Augsburgern, also der Familie Fugger in Augsburg.
Jakob Fugger war zu seiner Zeit der reichste Mann der Welt, reicher als der Kaiser. Zu Hasslers Zeit lebte Jakob Fugger allerdings schon nicht mehr. Er ist 1525 kinderlos gestorben. Aber die Verwandtschaft war ebenso weitläufig wie gut betucht. Hier kommt der Infokasten zu den Fuggern.
Die Fugger sind eine Kaufmanns- und Bankiersfamilie aus Augsburg, die in der Renaissance zu einer der mächtigsten Wirtschaftsdynastien Europas aufstieg. Aus dem Textilhandel entwickelten sie ein europaweites Finanznetz, gaben Herrschern und Päpsten Kredite, kontrollierten Bergwerke und Monopole und nahmen Einfluss auf Kaiserwahlen und große politische Entscheidungen. Mit Stiftungen wie der Fuggerei und ihrer Kulturförderung sicherten sich die Fugger langfristig Ansehen und Ruhm.
Die Fugger waren vermutlich die Eintrittskarte.
Durch sie sollte Hassler Zugang zu den höchsten Kreisen bekommen. Hassler trifft in Venedig auf sie. Die waren nämlich totale Italien-Fans.
Dovrò soltanto imparare a camminare. Dovrò soltanto imparare a camminare. Se non ci sei tu.
Man kann sagen, sie haben einen neuen Stil, nämlich die Renaissance, aus Italien nach Deutschland importiert. Die Kunst, die Architektur, die Musik. Okay, vielleicht nicht die Fugger allein, aber sie waren jedenfalls ganz vorne dabei und sie saßen an der Quelle.
Die haben ihre Leute in Venedig, in der Kaufmannschaft und kriegen immer mit, was in Venedig so läuft. Die Fugger haben quasi ein Abo auf Musikdrucker aus Venedig.
Ja, und warum? Weil es das hotte Zeug war damals.
Ja, weil es das hotte Zeug war, weil italienische Hofkultur oder italienische Musikkultur der Trend war.
Und dann gibt es zu Hause in Augsburg noch die Fuggerei, also known as die älteste Sozialsiedlung der Welt. Die ist zwar nicht im Renaissance-Stil gebaut, aber auch 500 Jahre nach der Gründung funktioniert das Konzept immer noch.
Bedürftige Augsburgerinnen und Augsburger konnten in der Fuggerei gegen eine symbolische Jahresmiete von einem rheinischen Gulden wohnen. Bedingung, sie mussten katholisch sein. Heute kostet die Miete 88 Cent.
Zuzüglich Nebenkosten, aber hey, wer will sich da beschweren? Es lohnt sich allerdings, auch das Kleingedruckte im Mietvertrag zu lesen. War da nicht noch was?
Stimmt. Zu den Bedingungen gehört außerdem bis heute, dass die Bewohnerinnen und Bewohner täglich unter anderem ein Vaterunser für den Stifter Jakob Fugger und seine Familie beten.
Das hat Jakob Fugger so festgelegt. Der war nämlich sehr katholisch und als Banker dachte er langfristig, sogar über den Tod hinaus. Die Vaterunser waren ein Investment in sein Seelenheil. Da war es dann ziemlich erstaunlich, dass die katholischen Fugger nur 2-3 Generationen später ausgerechnet Hans Leo Hassler als Organist in ihre Dienste genommen haben. Denn der war evangelisch. Aber Hassler war wohl so gut, dass die Fugger ihn sich einfach nicht durch die Lappen gehen lassen wollten. Dass man als Musiker wegen seines Glaubens auch richtig Probleme bekommen konnte, erfahrt ihr zum Beispiel in Folge 1. Da geht's um den Komponisten Claude Lejeune und welche Schwierigkeiten ihm seine Konfession bereitet hat. Falls ihr die noch nicht gehört habt, gerne nachholen. Aber jetzt erstmal weiter im Text. Außentermin in der Augsburger Fuggerei. Kleine gelbe Häuser reihen sich hier aneinander. Und gleich nach dem Haupteingang öffnet sich links in der Mauer eine schwere Holztüre zur Markuskirche.
Hallo.
Grüß dich, Roland.
Servus, schön, dass du da bist.
Bei deiner Lieblingsbeschäftigung angetroffen, oder?
Ja, du störst mich bei der Arbeit.
Der Roland Götz ist zwar in München geboren, aber längst ein Augsburger Urgestein. Er ist wie Hassler Organist, Spezialgebiet Musik des 16. und 17. Jahrhunderts. Und dafür hat er in Augsburg sein eigenes Label gegründet. Noch so ein Unternehmergeist.
Was hast du denn für ein Bild von diesem Organistenkollegen, sage ich jetzt einmal, im Kopf?
Ich habe ein sehr nobles Porträt im Kopf, muss ich sagen, aber dieses Porträt hat zwei Seiten. Einerseits war er ein hochbegabter Musiker, einer der besten seiner Zeit. Andererseits war er auch ein skrupelloser Banker und war nicht selten mal in Prozesse verwickelt.
Er hat also nicht nur Musik gemacht, sondern für die Fugger auch geschäftliche Deals abgeschlossen. Sogar an Bergwerken war er beteiligt, was man halt nebenher so macht. Und da gab es häufiger auch rechtliche Auseinandersetzungen, erzählt der Musikwissenschaftler Moritz Kelber.
Hassler hat dann immer wieder Ärger bekommen. Da haben halt Leute sich darüber beschwert, dass er ihnen Ideen geklaut hat. Das würde ich jetzt nicht menschlich auf eine Goldwaage legen, weil dazu wissen wir dann doch zu wenig darüber. Da könnte man jetzt natürlich spekulieren, ja, der hat da eine Idee geklaut und da eine Idee geklaut und dann hat er sich da nochmal reingesneakt, um Industriespionage zu betreiben.
Moritz nimmt den guten Hassler da jetzt ritterlich in Schutz. Klar kann man aus diesen Akten nicht auf seinen Charakter schließen. Schade, dass er kein Tagebuch geschrieben hat. Aber so ein bisschen wird schon deutlich, dass er hart verhandeln konnte und ein Businessman war. Er hatte eine Nase für gute Geschäfte. Und dann war da noch die Sache mit den Musikautomaten, die er gebaut und teuer verkauft hat.
Die waren ungeheuer beliebt, konnte man unfassbar teuer verkaufen an verschiedene Höfe in ganz Europa. Und Augsburg und Nürnberg, die beiden Orte, in denen Hassler vor allem tätig war in dieser Zeit, waren halt da ganz vorne dran. Und das hat er als Business wahrscheinlich gesehen, hat er gesagt, da bin ich auch kompetent und ist dann da eingestiegen.
Und was ist das jetzt eigentlich genau? Ein Musikautomat?
Ein Musikautomat ist ein selbstspielendes Musikinstrument, dessen Töne durch einen mechanischen Antrieb ausgelöst werden. Zum Beispiel ein Uhrwerk mit Gewichten oder Federn. Die Melodie ist dabei auf einer Walze mit Metallstiften oder einer Scheibe aufgeprägt, die beim Drehen Hämmer auf Glocken schlagen, Ventile einer Orgel öffnen oder, wie hier zu hören, Saiten anzupfen lässt.
Was ihr hier hört, ist kein Hassler-Musikautomat. Davon gibt's leider keine mehr. Der hier wurde ca. 50 Jahre später gebaut, auch in Augsburg, von Samuel Biedermann. Wenn euch interessiert, wie der ausschaut, auf den Seiten des Germanischen Nationalmuseums in Nürnberg könnt ihr euch das anschauen. Das kann man sich heute wirklich nur schwer vorstellen, wie das auf die Leute gewirkt haben muss. Erstens war Instrumentalmusik für die meisten Menschen im Alltag gar nicht verfügbar. Und dann spielt zweitens das Instrument auch noch von selbst, ohne dass da ein Mensch irgendwas drückt oder zupft oder wo reinbläst. Das muss wie Zauberei gewesen sein.
Das waren Attraktionen. Hassler hat seinen ersten großen Musikautomat, glaube ich, um 1600 fertiggestellt und hat den dann ausgestellt und hat dann Eintritt verlangt. Also ein paar Kreuzer. Und da sind die Leute dahin gepilgert und haben sich diese Attraktion angeschaut. Ist natürlich unerhört, ne? In einer Zeit, in der Musik eigentlich mechanisch nicht reproduzierbar ist.
War er so eine Art Leonardo da Vinci 2.0 am Ende der Renaissance?
Ja, wir wissen es nicht so genau, oder? Also in diesem ganzen Automatenbau, man muss sich das ja nicht als Einzelunternehmung vorstellen. Hinter ihm steht ja eine ganze Reihe von anderen Leuten. Also Menschen, die dann vielleicht tatsächlich die Schrauben anziehen. Also ich weiß nicht,
ob
man...
Also du meinst, er war eher der Unternehmergeist dahinter, aber nicht der Tüftler, der den Schraubenzieher in der Hand hatte.
Ja, genau. Also wir wissen, dass das ein Team-Effort war. Da war zum Beispiel irgendein so ein jemand aus der Weberzunft, der hatte Erfahrung mit dem Bau von Webstühlen. Der war auch als Uhrmacher tätig, schon bevor die gemeinsam in dieses Musikautomatenwesen eingestiegen sind. Hassler hatte dafür sicherlich Erfahrungen mit Orgelbau, mit Klavierbau, mit Tasteninstrumenten, also wie Tasteninstrumente funktionieren und so weiter und so fort. Also ich will nicht ausschließen, dass Hassler auch mal eine Schraube angezogen hat.
Leider haben sich nicht mal Hasslers Baupläne für die Musikautomaten erhalten. Aber dass er die Dinger fleißig verkauft hat, das wissen wir. Zum Beispiel an den Kaiser. Der hat wie üblich spät und erst auf Nachfragen, aber dann doch teuer dafür bezahlt. Zurück in Augsburg. Der Stadt sieht man die Italienliebe der Fugger bis heute an. Ich spaziere mit dem Organisten Roland Götz zum Damenhof. Das ist einer dieser Wunderorte in der Stadt, in denen man sich mühelos ins 16. Jahrhundert teleportieren kann.
Das ist das Fuggersche Wappen. Jetzt trennt uns nur noch ein Gitter vom Damenhof. Wir können leider nicht hinein. Das Café, das da inzwischen untergebracht ist, hat nämlich schon zu. Aber man kann es erahnen. Das könnte jetzt auch in Venedig sein, oder? Wenn man da so reinschaut.
Ja, das ist diese venezianische Kultur, diese ganzen Malereien, dann diese Laubengänge. Und wenn man da hineinschaut, da ist ja ein Wasserbecken in der Mitte. Wunderbar, es muss immer herrlich gewesen sein hier. Und zwar so südländisch wunderbar.
Und dieser venezianische Stil, der war jetzt eben auch für Hans-Leo Hassler ganz wichtig. Woran kann man das denn festmachen? Was ist das Italienische an seiner Musik?
Er hat diese ganze Mehrchörigkeit von Italien in seine Musik gebracht und dann vor allen Dingen diese ganzen Chöre, diese ganzen Madrigale und so weiter, das hat er alles daher gebracht. Also er war wirklich einer der Ersten, der im süddeutschen Raum diesen Stil musikalisch eingebracht hat.
Ich hätte den Roland Götz ja gerne noch auf einen Cappuccino eingeladen, aber das Café hatte zu. Und überhaupt verlassen wir jetzt Augsburg so wie Hassler damals. Als sein Dienstherr Octavianus Secundus Fugger im Jahr 1600 stirbt, hält ihn hier nichts mehr. Der Kaiser hat ihn und seine Brüder inzwischen in den Adelsstand erhoben. Von Roseneck darf er sich fortan nennen. Und überhaupt steht er ziemlich in der Gunst von Kaiser Rudolf.
Er sammelt quasi Titel nach Titel, Jahr für Jahr. Die letzte Ernennung ist, glaube ich, der Kammerorganist.
Und auch sonst ist Hassler ziemlich busy für den Kaiser.
Wir wissen von Edelsteingeschäften, wir wissen von Geldgeschäften. Edelmetalle werden auch gehandelt. Das hat er alles für ihn gemacht. Er hat ihm natürlich Musik übersandt, das auch. Aber man muss sich das, glaube ich, viel mehr als irgendwie so eine Art von Agent im Reich vorstellen. Ne? Rudolf sitzt in Prag, bewegt sich da im Grunde nicht mehr weg und braucht so seine Leute in den Städten, an den Höfen und so weiter und so fort. Und ich glaube, Hassler ist einer seiner Agenten im Reich.
Dem allerdurchleuchtigsten, großmächtigsten Fürsten und Herrn Rudolfen, dem erwählten römischen Kaiser, auch zu Ungarn und Böhmen König.
So klingt es, wenn man dem Kaiser einen Brief schreibt. Hassler macht das im Februar 1605. Es ist die Einladung zu seiner Hochzeit. Dresscode leger, please save the date, 1. März um 9 Uhr in Ulm. Gruß und Kuss, alluntertänigst, Hassler. Hassler hatte es inzwischen nach Ulm verschlagen. Eigentlich wollte er nur ein Jahr bleiben, aber dann hat er sich verliebt. Cordula Klaus hieß die Dame seines Herzens, Tochter des Ulmer Kaufmanns Hans Jakob Klaus. Die Tatsache, dass er in Ulm in die Kaufmannszunft rein wollte, hat womöglich auch eine Rolle gespielt. In Ulm, da gingen die Uhren damals anders. Eine Zeitenwende und das im ganz wörtlichen Sinn. Papst Gregor XIII. Hatte rund 20 Jahre vorher den Kalender reformiert und ganz einfach beschlossen, 10 Tage im Kalender zu überspringen. Und die katholischen Fürsten, darunter der Kaiser, haben das auch so gemacht. Die protestantischen Fürsten sind aber beim alten, sogenannten julianischen Kalender geblieben. Ulm war freie Reichsstadt und mehrheitlich protestantisch. Und deshalb hatte Hassler in Ulm eine andere Zeitrechnung als der katholische Kaiser am Hof in Prag. Vogelwild.
Natürlich wusste der, dass der nicht kommt.
What? Also wir waren gerade bei Hasslers Hochzeit und dass er den Kaiser eingeladen hat. Dabei war also von Anfang an klar, dass der eh nicht aufschlägt. Auch eine Strategie, wenn die Gästeliste mal wieder ausufert.
Wenn du den Kaiser einlädst, wenn er denn dann kommt, der hat sich zu dem Zeitpunkt schon gar nicht mehr aus Prag wegbewegt, dann wären damit ja unfassbare Kosten verbunden. Ulm, wenn der Kaiser kommt, platzt aus allen Nähten, weil der Kaiser reist nicht allein.
Und in diesem Fall eben gar nicht. Wäre wohl trotz Hasslers Adelstitel nicht standesgemäß gewesen. Aber der Kaiser schickt einen Vertreter. Netterweise Christoph Fugger, Augsburger Connection, man kennt sich also. Und ein Geschenk vom Kaiser hat er auch dabei. Ein silbern vergoldetes Trinkgeschirr. Das haben die Hasslers dann sicher immer nur zu ganz besonderen Anlässen stolz herausgeholt. Ist vom Kaiser zur Hochzeit damals. Wobei, allzu lange konnten sie ihr Eheglück gar nicht mehr genießen. Hassler hatte nämlich nur noch 7 Jahre zu leben. Und die Großzügigkeit des Kaisers lässt auch nach. Hassler muss ständig dahinter sein, dass ihm offene Honorare ausgezahlt werden. Den Eingang der letzten 2000 Gulden erlebt er gar nicht mehr. Die gehen direkt an seine Erben. Heute wäre das immerhin ein 6-stelliger Betrag. Obwohl er als Unternehmer sehr erfolgreich und auch sehr vermögend war, tritt Hassler gegen Ende seines Lebens noch einmal eine Organistenstelle am Hof in Dresden an. Einfach, um ein geregeltes Einkommen zu haben. Dass der Kaiser im Januar 1612 stirbt, macht die Sache mit den Finanzen auch nicht besser. Kein halbes Jahr später, am 8. Juni 1612, stirbt auch Hassler. Seine Musik bleibt.
Ich glaube, dass man sich so eine Biografie wie die Hasslersche schon auch nicht als unanstrengend vorstellen muss. Also er ist auf jeden Fall ein totaler gesellschaftlicher Aufsteiger, der einen steilen, sozialen, ständischen Aufstieg hinlegt.
Ambitioniert war er in jedem Fall. Und ich hätte ja gesagt, auch ein bisschen größenwahnsinnig, oder?
Ich glaube, man muss ein bisschen vorsichtig damit sein, diesen Personen, die dann so ein opulentes Auftreten haben, was ihnen qua Geburt eigentlich nicht zuzustehen scheint, als größenwahnsinnig zu bezeichnen, weil das einfach zum Geschäft dazugehört, pompös aufzutreten.
Du meinst, er hat das Spiel einfach mitgespielt.
Genau.
Gar nicht so einfach, Hans-Leo Hassler zu fassen. So ein vielfältiger Werdegang. Welches Etikett passt da? Musiker, Organist und Komponist, klar. Aber er hatte auch keine Not, die Musik beiseite zu legen, als seine anderen Geschäfte besser laufen. Also doch eher Businessman, früh neuzeitlicher Kapitalist, der sich bei den Fuggern was abgeschaut hat. Erfolgreich war er mit seinen Unternehmungen. Auch ein bisschen findiger Daniel Düsentrieb. Ein Macher, ein Selfmade-Man.
Es passt auf jeden Fall aus meiner Sicht Selfmade-Man am besten. Gerade weil wir auch karrieretechnisch in so einer Übergangszeit leben. Ne? Wir haben Anfang des 16. Jahrhunderts noch ganz viele Musikerkarrieren, die aus so einer geistlichen Logik heraus passieren. Das sind dann junge Männer, die irgendwie für so eine Hofkapelle gecastet werden und die dann so eine Karriere als quasi Geistlicher antreten. Das ist eine relativ sichere Karriere, die führt über so eine Hofkapelle in so ein Studium, zum Beispiel an die Universität nach Wien und dann wieder zurück an irgendeine Institution. Die Leute werden mit geistlichen Pfründen ausgestattet. Und wenn alle Stricke reißen, können sie immer noch irgendwo Pfarrer werden. Das ist ja bei Hassler dann nicht mehr so.
Hassler lebt also in einer Zeit des Umbruchs. Er nutzt die Möglichkeiten, die seine Zeit ihm bietet. Neue Wege sind möglich. Und Hassler hat für sich definitiv einen guten gefunden. Das war die letzte Folge von Zeitenwende 1600, Musik macht Epoche. Eine Koproduktion von BR Klassik und SWR Kultur 2026. Falls ihr die übrigen 3 Folgen noch nicht gehört habt, gerne noch machen. Ich bin Stefanie Billmeier-Frank. Die Zitate hat Tobias Föhrenbach gesprochen. Die O-Töne in dieser Folge kamen von Roland Götz und Moritz Kelber. Technik: Tatjana Schewtschenko und Brigitte Xenger. Sounddesign: Elisabeth Panzer, Kilian Müller, Julia Gröner, Dagmar Petrus. Grafik: Simone Singer. Dramaturgische Beratung: Vanessa Schneider. Redaktion: Ilona Hanning, Lena Hofbauer und Thorsten Preuß. Es ist der Traum von vielen Menschen, einmal im Leben eine Alpenquerung machen, so wie Hans-Leo Hassler damals. Das geht zu Fuß, aber auch mit dem Fahrrad. Kadi, Toni und Lisa vom Bergfreundinnen-Podcast konnten sich nicht entscheiden und machen deswegen einfach beides bei ihrer Alpenquerung hoch zwei. Zusammen mit drei Frauen aus ihrer Community wandern sie erst auf einer anfängerinnentauglichen Tour von Kleis in Bayern nach Sterzing in Südtirol und radeln im Anschluss zu dritt über Meran und den Reschensee wieder zurück nach München. Unterwegs gibt's jede Menge Tipps für alle, die schon lange von einer Alpenquerung träumen. Was die Bergfreundinnen dabei erleben und ob ihre Knie- und Oberschenkel heimwärts noch genügend Kraft für den berühmten Stelvio-Pass haben, findet es heraus. Die drei starten nämlich im Zeitraum vom 29. Juni bis zum 14. Juli eine besondere Aktion. Sie machen ihre doppelte Alpenquerung und werden dazu auch täglich Podcast-Folgen veröffentlichen.